Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die 1920er Jahre waren für die Luftfahrt ein Jahrzehnt des rasanten Fortschritts, weshalb das Thema es auch immer wieder mit spektakulären Neuentwicklungen in die Tageszeitungen und darüber zu uns in den Podcast geschafft hat. Am 16. Juli 1925 wurden wir diesbezüglich einmal mehr im hamburgischen Korrespondenten fündig, der seine Leser und unsere Hörerinnen über die zunehmende wirtschaftliche wie politische Bedeutung des Flugbetriebs in der jungen Sowjetunion zu informieren weiß. Die großen Entfernungen von der Ostsee bis zum Pazifik machten das Flugzeug zumal in Sibirien schnell systemrelevant. Und so wie deutsche Ingenieure schon beim Eisenbahnbau in Russland eine wichtige Rolle gespielt hatten, so kam wesentliche Technik nun auch für die Fortbewegung in der Luft wieder aus hiesigen Landen. Es liest Rosa Loy.
Der Luftweg nach dem fernen Osten. Die Überwindung der ungeheuer weiten Entfernungen in Russland räumt dem Flugzeug ganz besondere Bedeutung als Verkehrs- und Transportmittel ein. Deshalb war es an dem Wagemut deutscher Flugzeugunternehmungen leicht, gerade in Russland festen Fuß zu fassen. Die Sowjetregierung hat sehr frühzeitig erkannt, dass sie ihre vielseitige Tätigkeit ohne das Flugzeug nicht ausüben könnte. Und schon oft haben die Volkskommissare in entfernten Gebieten der mehr als 40 russischen Republiken und autonomen Staaten gegen Putschisten einfach durch ihr Erscheinen im Flugzeuge ihre Autorität durchsetzen können. Aber auch die abergläubischen Völker Asiens werden sich bald an das Flugzeug als alltägliche Erscheinung gewöhnen müssen. Denn auf keinem Gebiet hat man in Russland größere Entschlussfähigkeit entwickelt als für den Aufbau einer gewaltigen Luftflotte zu Kriegs- und Handelszwecken. Der Freiwilligen Luftflotte gehören heute schon rund 2 Millionen Leute an. Die Mitgliedschaft dieser unparteiischen Organisation übersteigt also die Mitgliedsziffern der Kommunistischen Partei Russlands um das Vielfache. Während bisher die ganze Kraft auf den Ausbau des Luftnetzes im europäischen Russland gerichtet war, fühlt sich die aus deutscher Initiative unter stärkster persönlicher Unterstützung Lenins entstandene russische Flugzeugindustrie jetzt stark genug für die Eroberung der fernsten Gebiete Asiens durch das Flugzeug. Die rasche Entwicklung wäre unmöglich gewesen ohne die gewaltigen Leistungen deutscher Unternehmungen, fast ausschließlich der Junkers-Werke für die russische Flugzeugindustrie. Seit einigen Tagen ist eine Expedition von 6 Flugzeugen unterwegs mit der gigantischen Aufgabe, von Moskau nach Urga, der Residenz der Mongolischen Republik, und Peking zu fliegen. Das bedeutet, dass ein vollständig unerforschter Luftweg von rund 7000 Kilometern über Urwälder und über die größten Wüsten der Erde hinweg ausgeführt werden soll. Die meisten Flugzeuge der Expedition sind in Russland gebaut. Als Modelle haben ihnen die Junkers-Flugzeuge gedient und deutsche Ingenieure und Arbeiter haben an ihrer Herstellung die beste Arbeit getan. 2 Flugzeuge sind in Russland erbaute 2-sitzige Postdoppeldecker mit einem russischen Motor zu 400 PS. Ein Flugzeug, ebenfalls russischer Konstruktion und 2-sitzig, führt einen englischen Sidley Puma Motor zu 240 PS. 2 Junkers-Flugzeuge zu 6 Sitzen haben einen deutschen BMW Motor zu 185 PS. Ein Flugzeug zu 4 Sitzen, endlich russischer Herstellung, nach dem Typ des russischen Konstrukteurs Alexandrov, ist mit einem französischen Salmson-Motor zu 170 PS ausgerüstet. Die Auswahl so verschiedener Typen für das Riesenunternehmen ist erfolgt, um die Leistungsfähigkeit der Flugzeuge und Motoren aller Art für einen derartig langen Flug festzustellen und dementsprechend Erfahrungen für einen sicheren Aufbau einer regelmäßigen Flugverbindung zwischen dem europäischen Russland und den Ländern des fernen Ostens zu gewinnen. An die Flugzeuge werden natürlich ganz außerordentliche Anforderungen gestellt, da sie ihren Weg unter schwersten Bedingungen durch alle Klimate der Erde nehmen müssen. Die Vorteile und Nachteile der einzelnen Konstruktionen müssen sich hierbei auf das Schärfste herausschälen. Der Start der Flugzeugexpedition war geradezu ein Volksfest. Das Chudinka-Feld war belebt von einer ungeheuren Menschenmenge. Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare, Rückhoff, selbst startete die Flugzeuge mit den besten Wünschen für das Gelingen des tollkühnen Unternehmens. Der bisherige Verlauf des Fluges rechtfertigt die Erwartung, dass die kühnen Flieger ihr Ziel erreichen werden. Sie sind zunächst über die mittelrussische Ebene in Richtung Moskau, Nischni Nowgorod, Kasan, Sarapul geflogen. Auf diesem leichtesten Teil der ganzen Strecke hat sich nichts Sonderliches ereignet. Auf allen Flugplätzen waren die Flieger Gegenstand der lebhaftesten Freudenkundgebungen der Bevölkerung. In Sarapul hat der Leiter der Expedition Schmidt, ein erfahrener deutscher Pilot, eine höchst gründliche Revision der Flugzeuge, der Besatzungen und des Gepäcks vorgenommen. Dabei hat er kurzerhand alles überflüssige Gepäck hinauswerfen lassen und auch drei Passagiere auf die Eisenbahn gesetzt, um durch Überlastung das Gelingen des Fluges nicht zu gefährden. Besondere Vorsichtsmaßregeln waren bedingt durch überaus schlechtes Wetter. Die Flieger haben sich davon nicht abhalten lassen, den gefährlichsten Flug über den Ural hinweg anzutreten und haben den Etappenort jenseits des Urals, Krasnusimsk, auch in bestem Zustande erreicht. Die Flugzeugführer haben bekundet, dass der Flug über den Ural ihre ganze Ausdauer und Selbstbeherrschung beanspruchte. An Notlandungen ist natürlich in diesem wilden Gebirge nicht zu denken. Versuche dazu wären nach Meinung der Flieger gleichbedeutend mit dem Absturz gewesen. Die Flieger sind dann ohne Schwierigkeiten nach Kurgan gekommen und haben auch Petropawlowsk sämtlich erreicht. Als nächste große Etappe ist Omsk, das schon sehr tief in Sibirien liegt, ebenfalls ohne Unfall angeflogen worden. Von Omsk aus haben nun die Flieger den Versuch gemacht, in der Richtung nach dem großen See Tschani über Krasnojarsk, Kansk und Nischneudinsk nach Irkutsk zu gelangen. Der Flug führt über vollkommen unberührtes und wildes Gebirge, das Sajanische Bergland. Bei Irkutsk beginnen dann wieder besondere Schwierigkeiten bei Anfliegen und Überfliegen des Baikalgebirges und des Baikalsees. Von da aus ist nach dem Urteil der Fachleute die Orientierung bis Urga, das schon im Bereich der Wüste Gobi liegt, nicht übermäßig schwer auszumachen, da die Flieger hier den uralten Handelsstraßen durch die Mongolei nach der Hauptstadt der Mongolischen Republik folgen können. Dann beginnt der schwerste und gefährlichste Teil der Expedition, der Flug über die ungeheuren Sandflächen der Wüste Gobi. Hier gibt es für die Flieger nicht die leiseste Möglichkeit der Orientierung. Sie sind hier mindestens in der Situation des Zeppelins über dem Ozean, nur dass ihnen über Winde, über ihren Standort und viele andere wissenswerte Dinge nicht Hilfen von allen Radiostationen der Erde geleistet werden können. Die Wüste Gobi bietet keine Linie und keinen Punkt, nach denen die Flugrichtung kontrolliert werden könnte. Die Bordinstrumente, vor allem der Kompass, können bei dem Wüstenfluge die einzige Unterstützung der Flieger sein. Siedlungen gibt es in der Wüste nicht und Karawanenwege, die durchweg ganz andere Richtungen innehalten, als die Flieger sie einschlagen müssen, sind in der Wüste nur ganz spärlich vorhanden. Besonders schwierig für die Flugzeuge ist auf dem Wüstenfluge das Wasserproblem. Trinkwasser und Kühlwasser für die Motoren muss die Expedition mit sich führen. Notlandungen in der Wüste zum Zweck der Auffrischung der Wasservorräte wären naturgemäß ganz sinnlos. Flugzeuge, die aus technischen Gründen in der Wüste zur Landung gezwungen sein würden, können den Flug auf keinen Fall fortsetzen. Das von Urga aus erstrebte Landungsziel ist Kalgan. Erreichen die kühnen Flieger diesen Punkt, dann ist ihnen der Erfolg unbedingt sicher. Von Kalgan nach Peking bietet der Flug keine nennenswerten Schwierigkeiten mehr. Mit Ausnahme des noch kommenden Fluges über die Wüste Gobi bewegt sich die Expedition in ganz kurzen Tagesetappen von 300 bis 600 Kilometern vorwärts und rastet in den größeren Orten Sibiriens nicht nur zu den unvermeidlichen Ausbesserungsarbeiten für die Flugzeuge, sondern auch zur Vorbereitung eines dauernden Flugweges von Moskau nach Peking und anderen Punkten des Fernen Ostens. Die Flieger besprechen also mit den örtlichen Behörden die Anlage von dauernden Flugplätzen, ihre Einrichtung, Versorgung und alle Dinge, die für den ordnungsgemäßen Aufbau eines Flugverkehrs notwendig sind. Die ganze Welt muss gespannt sein auf den Verlauf der großzügigen Flugzeugunternehmung. Gelingt es, dann ist ein neuer, wichtiger Verkehrsweg für die internationale Wirtschaft eröffnet. Gerade für Deutschland hat dieser Weg nach dem fernen Osten eine ganz große Bedeutung. Auch die propagandistische Wirkung des Fluges kommt Deutschland zugute, wegen der starken Unterstützung, die das Unternehmen durch deutsche Technik und die Mithilfe deutscher Piloten erfährt. Wie gemeldet, sind inzwischen 3 von den 6 Flugzeugen in Peking gelandet. Die Redaktion.
Ach, hätte der Kurier des Zaren auf seinem Weg von Omsk nach Tomsk und nach Irkutsk schon diese Flugstrecke zur Verfügung. Ich sehe dich, Ogarev, stell dich dem Kampf. Jetzt und nicht bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.